Erwartet das tägliche Bibelhörbuch. 23. Juli. Wir lesen aus der Übersetzung Neues Leben aus dem zweiten Buch Chronik, die Kapitel 8 bis 10. Salomos Verdienste. Nach den 20 Jahren, in denen Salomo das Haus des Herrn und seinen Königspalast errichtet hatte, wandte er seine Aufmerksamkeit dem Wiederaufbau der Städte zu, die er von Hiram erhalten hatte, und siedelte Israeliten darin an. Damals griff Salomo auch Hamat Zoba an und eroberte es. Er baute die Wüstenstadt Tadmor wieder auf und gründete im Gebiet von Hamat Siedlungen, in denen die Kornvorräte gelagert wurden. Salomo befestigte das obere und das untere Bethoron, zog Stadtmauern hoch und ließ Tore einsetzen, die verriegelt werden konnten. Baalat wurde wieder aufgebaut, dazu Siedlungen, in denen große Kornspeicher waren, und andere, in denen seine Streitwagen und Pferde stationiert waren. Überall in Jerusalem, im Libanon und in seinem ganzen Herrschaftsbereich ließ er durch die Fronarbeiter Bauten errichten. Noch immer lebten einige Leute im Land, die keine Israeliten waren, darunter Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Sie waren Nachkommen der Völker, die Israel nicht ganz ausgerottet hatte. Diese verpflichtete Salomo als Fronarbeiter, und so ist es bis heute. Die Israeliten dagegen verpflichtete Salomo nicht zur Fronarbeit, sondern wies ihnen Aufgaben zu als Krieger und Schreiber und Offiziere in seinem Heer, zum Beispiel als Befehlshaber über die Streitwagen und Wagenlenker. 250 von ihnen ernannte Salomo zu Oberaufsehern über das Volk. Salomo brachte seine Frau, die Pharaonentochter, aus der Stadt Davids in den neuen Palast, den er für sie gebaut hatte, denn er sagte: Keine Frau soll im Palast Davids, des Königs von Israel, wohnen, denn dort stand die Bundeslade des Herrn. Es ist heiliger Boden. Dann opferte Salomo dem Herrn Brandopfer auf dem Altar des Herrn, den er vor dem Eingang des Tempels errichtet hatte. Er tat dies gemäß den Geboten für jeden Tag, die Mose dem Volk gegeben hatte, am Sabbat, zu den Neumondfesten und den drei Jahresfesten, dem Fest der ungesäuerten Brote, dem Wochenfest und dem Laubhüttenfest. Bei der Einteilung der Priester zu ihrem Dienst hielt Salomo sich an die Vorschriften seines Vaters David. Auch die Leviten bestellte er, damit sie Gott durch ihren Gesang lobten und den Priestern bei ihren täglichen Pflichten halfen. Die Torhüter wies er je nach ihren Abteilungen bestimmten Toren zu, auch dabei hielt er sich an die Vorschriften Davids, des Mannes Gottes. Und die Anordnungen des Königs bezüglich der Priester, Leviten und Schatzkammern wurden in allen Punkten erfüllt. So wurde Salomos ganzes Werk ausgeführt, von dem Tag der Grundsteinlegung des Hauses des Herrn an bis zu seiner Vollendung. Schließlich war das Haus des Herrn fertig. Danach wandte Salomo sich den Städten Esjon-Geber und Elat zu, die im Edom an der Küste des Meeres lagen. Hiram stellte ihm Schiffe und erfahrene Seeleute zur Verfügung. Sie segelten zusammen mit Salomos Männern nach Ophir, kehrten mit 450 Talenten Gold zurück und brachten es König Salomo. Der Besuch der Königin von Saba. Als Salomos Ruhm bis zur Königin von Saba drang, machte sie sich nach Jerusalem auf, denn sie wollte ihn mit Rätseln auf die Probe stellen. Sie zog mit großem Gefolge in die Stadt ein, begleitet von einer mit Balsamöl, Gold und kostbaren Edelsteinen reich beladenen Kamelkarawane. Als sie zu Salomo kam, sprach sie mit ihm über alles, was sie sich vorgenommen hatte. Salomo beantwortete alle ihre Fragen. Nichts war so schwierig, dass er es ihr nicht erklären konnte. Als die Königin von Saba die Weisheit Salomos erkannte und den Palast sah, den er gebaut hatte, war sie außer sich vor Staunen. Sie bewunderte auch die erlesenen Speisen, die vor ihm aufgetragen wurden, seinen geschickten Umgang mit seinem Gefolge, die prächtige Kleidung seiner Sekretäre und ihr Auftreten, seine Mundschenke und die Brandopfer, die Salomo im Haus des Herrn darbrachte. Sie sagte zum König: Alles, was ich in meinem Land über deine Fähigkeiten und deine Weisheit gehört habe, ist wahr. Ich habe es nicht geglaubt, bis ich hierher kam und es mit eigenen Augen sah. Dabei wurde mir nicht einmal die Hälfte davon berichtet. Deine Weisheit ist noch größer, als man mir sagte. Wie glücklich dieses Volk sein muss. Welch ein Vorrecht für deine Minister, dir Tag um Tag zu dienen und deine Weisheit zu hören. Der Herr, dein Gott, sei gepriesen, der Freude an dir hat und dich auf den Thron gesetzt hat, damit du in seinem Namen herrschst. Weil dein Gott Israel so sehr liebt und weil er will, dass dieses Reich für immer besteht, hat er dich zum König gemacht, damit durch dich Recht und Gerechtigkeit herrschen. Dann schenkte sie dem König 120 Talente Gold, große Mengen Balsamöl und kostbare Edelsteine. So wohlriechende Öle, wie sie die Königin von Saba Salomo schenkte, hatte es noch nie im Land gegeben. Auch die Schiffsmannschaften von Hiram und Salomo brachten mit dem Gold aus Ophir große Ladungen Sandelholz und wertvolle Edelsteine mit. Aus dem Sandelholz ließ der König Stufen für das Haus des Herrn und den Königspalast sowie Harfen und Zithern für die Sänger anfertigen. Nie zuvor hatte es so erlesenes Sandelholz in Juda gegeben. König Salomo gab der Königin von Saba alles, was ihr gefiel und worum sie ihn bat, zusätzlich zu seinen Geschenken, mit denen er sie großzügig bedachte. Dann brach sie mit ihrem Gefolge auf und kehrte in ihr eigenes Land zurück. Salomos Reichtum und Größe. Salomo nahm alljährlich 666 Talente Gold ein, nicht mitgerechnet die Abgaben der Kaufleute und Händler. Auch die Könige Arabiens und die Statthalter des Landes brachten Salomo Gold und Silber. Der König ließ 200 große Schilde aus getriebenem Gold anfertigen. Für jeden wurden 600 Schekel Gold verarbeitet. Außerdem ließ er noch 300 kleinere Schilde aus getriebenem Gold herstellen, von denen für jeden 300 Schekel Gold gebraucht wurden. Und er ließ sie in das Libanon-Waldhaus bringen. Dann ließ der König einen mächtigen Thron aus Elfenbein bauen und mit reinem Gold überziehen. Der Thron hatte 6 Stufen und einen Fußschemel aus reinem Gold. Auf beiden Seiten des Sitzes befanden sich Armlehnen und rechts und links davon stand die Gestalt eines Löwen. Und 12 weitere Löwen wurden zu beiden Seiten der 6 Stufen aufgestellt. Kein Thron auf der ganzen Welt war vergleichbar mit diesem. Sämtliche Trinkgefäße König Salomos waren aus Gold, ebenso wie alle übrigen Gerätschaften im Libanon-Waldhaus. Sie waren nicht aus Silber, denn dieses war zur Zeit Salomos nichts wert. Der König besaß eine Flotte von Tarsisschiffen, bemannt mit Hirams Seeleuten. Alle 3 Jahre kehrten die Schiffe zurück, beladen mit Gold, Silber, Elfenbein, Affen und Pfauen. So übertraf König Salomo alle anderen Könige der Erde an Reichtum und Weisheit. Die Könige aller Völker kamen zu ihm, um ihn zu sehen und Zeugen der Weisheit zu werden, die Gott ihm verliehen hatte. Jahr um Jahr brachten ihm alle, die ihn besuchten, Geschenke. Silberne und goldene Geräte, Gewänder, Waffen, Balsamöle, Pferde und Maultiere. Salomo hatte 4000 Stallplätze für Pferde und Streitwagen und 12.000 Pferde. Er stationierte sie in den Garnisonsstädten und auch in seiner unmittelbaren Nähe in Jerusalem. Er herrschte über alle Könige vom Euphrat bis zum Land der Philister und im Süden bis nach Ägypten. Der König sorgte dafür, dass es in Jerusalem so viel Silber gab wie Steine. Und Zedernholz war so verbreitet wie das Holz der Maulbeerfeigenbäume, die im Hügelland wachsen. Salomos Pferde wurden aus Ägypten und vielen anderen Ländern eingeführt. Zusammenfassung von Salomos Herrschaft. Die übrigen Ereignisse während Salomos ganzer Herrschaft sind im Bericht des Propheten Nathan, in der Weissagung Ahias aus Silo und in den Visionen des Sehers Jedo gegen Jerobeam, den Sohn Nebats, beschrieben. Salomo regierte 40 Jahre von Jerusalem aus über ganz Israel. Als er starb, wurde er in der Stadt seines Vaters David begraben. Nach ihm wurde sein Sohn Rehabeam König. Aufruhr in den Städten des Nordens. Rehabeam machte sich auf den Weg nach Sichem, denn ganz Israel hatte sich dort versammelt, um ihn zum König zu krönen. Als Jerobeam, der Sohn Nebats, die Nachricht vom Tod Salomos erhielt, kehrte er aus Ägypten zurück, wohin er vor König Salomo geflohen war. Die führenden Männer Israels ließen ihn holen und er und das ganze Volk Israel traten gemeinsam vor Rehabeam. »Dein Vater war ein sehr strenger Herrscher«, sagten sie. Von dir hoffen wir, dass du unseren Dienst erleichterst und das schwere Joch, das er uns auferlegt hat, dann werden wir dir treu dienen. Doch Rehabiam antwortete, kommt in 3 Tagen wieder zu mir. Damit zog das Volk ab. König Rehabiam besprach sich mit den erfahrenen Beratern, die schon seinem Vater Salomo zur Seite gestanden hatten, als er noch lebte. Was ratet ihr mir? Fragte er. Was soll ich dem Volk antworten? Sie entgegneten, wenn du dich dem Volk freundlich und wohlgesinnt zeigst und ihnen gibst, worum sie dich bitten, werden sie dir treue Untertanen sein. Doch Rehabiam verwarf den Rat der erfahrenen Berater und holte stattdessen die Meinung der jungen Männer ein, die mit ihm aufgewachsen waren und ihm jetzt dienten. Was ratet ihr mir? Fragte er sie. Was soll ich dem Volk antworten, das von mir verlangt hat, erleichtere uns das Joch, das dein Vater uns auferlegt hat? Die jungen Männer, die mit ihm aufgewachsen waren, antworteten, du solltest den Leuten, die sich über die harten Lasten deines Vaters beklagt haben, antworten, mein kleiner Finger ist dicker als die Taille meines Vaters. Mein Vater hat euch schwere Lasten auferlegt, aber ich werde noch viel mehr von euch verlangen. Mein Vater hat euch mit der Peitsche bestraft. Ich werde eine Peitsche mit Stacheln verwenden. 3 Tage später kehrte Jerobeam mit dem ganzen Volk zurück, um Rehabiams Entscheidung zu hören, wie es der König angekündigt hatte. Da fuhr Rehabiam sie schroff an, denn er hatte sich dem Rat der älteren Berater verschlossen und folgte stattdessen dem seiner jüngeren Ratgeber. Er antwortete dem Volk, »Mein Vater hat euch schwere Lasten auferlegt, aber ich werde noch viel mehr von euch verlangen. Mein Vater hat euch mit der Peitsche bestraft. Ich werde eine Peitsche mit Stacheln verwenden.« Und so weigerte sich der König, der Bitte des Volkes nachzukommen. Auf diese Weise erfüllte sich die Botschaft des Herrn an Jerobeam, den Sohn Nebats, die ihm der Prophet Ahia aus Silo überbracht hatte. Als die Israeliten erkannten, dass der König ihre Bitte ablehnte, riefen sie, »Was haben wir mit David zu schaffen? Dieser Sohn Isais geht uns nichts an. Lass uns heimziehen, Israel. Sorge selbst für dein Haus, David.« Und sie kehrten nach Hause zurück. Rehabiam herrschte jedoch weiter über die Israeliten, die in den Städten Judas lebten. Der König schickte Adoniram, den Aufseher der Fronarbeiter, doch er wurde von den Israeliten zu Tode gesteinigt. Und König Rehabiam sprang auf seinen Streitwagen und floh nach Jerusalem. Bis heute weigern sich die nördlichen Stämme Israels, einen Nachkommen Davids als König anzuerkennen. Aus der Übersetzung das Buch lesen wir aus Römer 8, die Verse 18 bis 30. Die allumfassende Hoffnung. Ich komme nämlich zu dem Urteil, dass die Leiterfahrungen, die wir hier und jetzt auf uns nehmen müssen, nicht der Rede wert sind angesichts der wunderbaren Herrlichkeit, die sich in ihrer ganzen Schönheit in uns entfalten wird. Ja, die gesamte erschaffene Welt erwartet voller Sehnsucht den Augenblick, an dem die Söhne und Töchter Gottes sichtbar werden. Die geschaffene Welt ist ja im tiefsten der Bedeutungslosigkeit unterworfen. Das geschah nicht aus freiem Willen, sondern durch den, der sie dieser Vergänglichkeit unterworfen hat. Und doch lebt in ihr die Hoffnung. Sie hofft darauf, dass die erschaffene Welt selbst von der Versklavung an die Vergänglichkeit befreit wird und Anteil an der strahlenden Freiheit der Kinder Gottes gewinnt. Wir wissen ja, dass die gesamte Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in den Geburtswehen liegt, bis in die Gegenwart hinein. Und nicht nur sie, sondern auch wir, die wir das Begrüßungsgeschenk des Gottesgeistes bekommen haben, wir seufzen auch und erhoffen den Augenblick, wo wir endgültig als Söhne und Töchter Gottes eingesetzt werden. Das ist der Augenblick, in dem wir die vollständige Erlösung unseres Körpers erleben werden. Denn wir sind schon gerettet, aber so, dass wir noch hoffen müssen. Eine Hoffnung, die wir schon erfüllt sehen, ist ja keine Hoffnung mehr. Das ist doch klar. Wer etwas sieht, muss nicht mehr darauf hoffen. Wenn wir nun auf das hoffen, was wir noch nicht sehen können, dann erwarten wir es ja voller Ausdauer. Genau so hilft der Gottesgeist uns in unserer Schwachheit auf. Denn wir wissen ja überhaupt nicht, wie wir beten sollen. Doch er selbst, der Gottesgeist, kommt uns immer wieder mit seinen unaussprechlichen Seufzen zu Hilfe. Und Gott, der die Herzen durchleuchtet, der kennt das Denken des Gottesgeistes genau. ja, und er, der Geist, setzt sich für die ein, die ganz und gar zu Gott gehören, und tut das im Sinne Gottes. Wir wissen ja, dass für die, die Gott lieb haben, alle Lebensumstände am Ende zum Guten zusammenwirken. Für die, die nach dem schon vorher gefassten Beschluss Gottes von ihm berufen sind. Denn Gott hat die Menschen, auf die er schon vorher seinen Blick geworfen hat, auch schon vorher dazu bestimmt, dass sie dem Bild seines eigenen Sohnes gleich werden sollen. Auf diese Weise wird er, Jesus, zum Erstgeborenen unter vielen Geschwistern. Und die, die er schon vorher dazu bestimmt hat, die hat er auch zu sich gerufen. Und die, die er gerufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Und die, die er gerecht gemacht hat, die hat er auch mit seinem herrlichen Lichtglanz erfüllt. Aus der Übersetzung Das Buch lesen wir aus Psalm 18, die Verse 17 bis 35. Aus der Höhe streckte er seine Hand aus und ergriff mich. Er zog mich heraus aus den Wassermassen. Er rettete mich vor meinem mächtigen Feind, vor denen, die mich hassen, denn sie waren stärker als ich. Sie stürmten auf mich ein am Tag meines Unglücks, doch da hielt der Herr mich aufrecht. So führte er mich hinaus ins Weite. Er befreite mich, weil er sich an mir freute. Der Herr handelt so an mir, weil ich gerecht lebe. Weil meine Hände rein sind, beschenkt er mich. Denn ich habe mein Leben nach dem Willen des Herrn geführt und mich nicht selbstherrlich vor meinem Gott abgewendet. Ja, alle seine Vorschriften sind mir vor Augen und seine Ordnungen habe ich nicht von mir gewiesen. Ja, untadelig bin ich vor ihm und hüte mich davor, schuldig zu werden. Darum belohnt mich der Herr, weil ich gerecht lebe, weil meine Hände rein sind vor seinen Augen. Dem Gottesfreund erweist du Freundschaft. Ohne Tadel bist du für den, der untadelig ist. Dem, der rein lebt, begegnest du rein, aber von dem, der Verkehrtes tut, kehrst du dich ab. Ja, du rettest die, die unterdrückt sind, doch die Selbstherrlichen zwingst du zu Boden. Du lässt mein Lebenslicht aufstrahlen. Der Herr, mein Gott, macht meine Dunkelheit hell. Denn mit dir überrenne ich feindliche Horden, ja, mit meinem Gott springe ich über Mauern. Gott, sein Weg ist vollkommen. Was der Herr sagt, ist ganz und gar zuverlässig. Ein Schild ist er für alle, die bei ihm Zuflucht suchen. Denn wer ist Gott außer dem Herrn? Und wer ist ein Fels als nur unser Gott? Gott ist es, der mich umgürtet mit Kraft und der meinen Weg gerade macht. Er macht meine Füße den Rehen gleich, er stellt mich auf die Berghöhen. Meine Hände lehrt er zu kämpfen, meine Arme spannen selbst den Bronzebogen. Aus Sprüche Kapitel 19 lesen wir Vers 26 aus der Übersetzung Das Buch. Ein Mensch, der seinen Vater misshandelt oder seine Mutter verjagt, ist eine Schande, für die man sich schämt.